Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der DAX markierte zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen. Auch die Gewinne steigen kräftig, zumindest in einigen Branchen. Noch besser läuft es übrigens mit dem Gewinnwachstum im Stoxx 600 und an der Wall Street sowieso. Wachsende Weltkonjunktur, inflationsentspannende Tendenzen, zinspolitische Zurückhaltung, das sorgt für eine sonnige Börsenstimmung. Zu sonnig vielleicht? Darüber sprechen wir in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die DAX-Gewinne steigen so stark wie zuletzt Ende 2023 und der DAX selbst klettert von Allzeithoch zu Allzeithoch. Es läuft richtig gut, oder?
Ja, es läuft absolut gesehen richtig gut. Relativ muss man da ein bisschen Wasser in den Wein hineinschenken, weil doch andere Indizes noch höhere Gewinnsteigerungen haben und auch noch besser performen, was zum Teil auch an der Branchenstruktur liegt. Der deutsche Aktienindex hat relativ wenig Energie und er hat auch relativ wenig Technologie. Er hat viel Industrie und vor allen Dingen auch die Autos. Und die Autos sind für den deutschen Aktienindex, also Autos, Autozulieferer, Autoteile, das ist das, was den deutschen Aktienindex ein Stück zurückhält und die Gewinne für den Gesamtindex dann drückt.
Was sind denn die großen Treiber? Warum steigen die Gewinne so stark?
Ja, die Gewinne sind um 11% gestiegen im zweiten Quartal. Also zum Vergleich, wir kommen gleich sicherlich noch genauer drauf. In Europa sind es deutlich über 20%. In den Vereinigten Staaten sind es über 50%. Aber 11% ist schon sehr ordentlich. Und die haben also die Industrie, die Chemie, die Technologie, die Energie und die Financials. Das sind im Grunde also die Finanzwerte, diejenigen Sektoren, die hier am meisten beigetragen haben zu dieser guten Gewinnentwicklung von nochmal insgesamt 11%.
Nun haben wir aber immer noch geopolitische Unsicherheit. Wir haben hohe Energie- und Logistikkosten. Schlägt das gar nicht auf die Gewinne durch?
Doch, es schlägt schon durch. Man sieht ja auch, dass der deutsche Aktienindex sehr zyklisch ist und dass er natürlich nicht nur von der deutschen Volkswirtschaft abhängig ist. Insofern kommt es immer auf die Weltkonjunktur an, gerade auch in den Unternehmen der Industriebereiche sind sie sehr, sehr stark, auch Chemie, auch Technologie natürlich sehr stark von der Weltkonjunktur abhängig. Und die läuft insgesamt, ich würde jetzt nicht sagen rosarot, aber doch trotz der Konflikte ganz ordentlich. Und offensichtlich können die Unternehmen hier Gewinne erzielen. Und nochmal, das treibt dann die Gewinne ein Stück weit und zieht eben auch den Markt nach oben.
Gibt es neben dem Sorgenkind der Autobranche noch eine andere Branche, die so ein bisschen unter Wasser ist? Oder ist das wirklich das einzige Sorgenkind im DAX?
Ja, für den deutschen Aktienindex ist auch der Gesundheitsbereich nicht so gut insgesamt jetzt im zweiten Quartal gewesen. Das gilt ja auch insgesamt, dass die Gesundheitsaktien, naja, zuletzt schon ein Stück weit wieder aufgeholt haben, aber im ersten Halbjahr nicht ganz so doll performt haben. Und wie gesagt, das spiegelt sich auch im deutschen Aktienindex wieder, hängt sicherlich auch mit Unsicherheiten hinsichtlich Zöllen, mit Pipelines für neue Medikamente und so weiter und so fort zusammen.
Und hast du schon angesprochen, für den DAX, der ja aus sehr vielen Unternehmen besteht, die international ihre Geschäfte machen, also die meisten Umsätze und Gewinne kommen eben aus dem Ausland, dass da die Weltwirtschaft wichtiger ist als die deutsche Wirtschaft. Die repräsentiert eher der MDAX, also der Index für die mittelgroßen Unternehmen. Wie fällt denn die Berichtssaison da aus?
Ja, da fällt sie noch besser aus, obwohl die Performance etwas schlechter ist. Und da sieht man wieder, dass die Börse natürlich sehr stark nach vorne guckt und sich überlegt, ob die Gewinne denn nachhaltig sind und ob sie auch in den nächsten Quartalen in der Weise eingefahren werden können. Also für das zweite Quartal immer im Vergleich zum Vorjahresquartal liegt der MDAX bei plus 27% in den Gewinnen. Das schlägt sogar Europa. Das ist schon eine sehr ordentliche Entwicklung. Größten Beitrag leisten die Industriewerte, wie auch beim deutschen Aktienindex. Dahinter kommen dann die Grundstoffe, auch die Energietechnologie, die hier führend sind. Runterziehen bei den Gewinnen tut den MDAX der diskretionäre Konsum, also die Konsumgüter, die man sich dann leistet, wenn man sehr positiv in die Zukunft guckt. Und da spürt man eben dann schon ein Stück weit die Verunsicherung der deutschen Verbraucher und auch die schwache Konjunktur, die wir seit einigen Quartalen erleben.
Schauen wir auf Europa insgesamt. Die Berichtssaison für den Stoxx 600, du hast es gerade schon gesagt, läuft auch ziemlich gut. Sind es dieselben Branchen, die da wirklich
gut verdienen, wie es auch in Deutschland sind, oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede?
Ja, insgesamt ist ja eben, und deswegen lohnt es sich immer, die einzelnen Indizes auch anzugucken, die Branchenstruktur durchaus eine andere. Also im Eurostoxx bzw. am Stoxx 600 haben wir deutlich mehr Energie oder auch Technologie als im deutschen Aktienindex. Und die Energie ist es vor allen Dingen, die den Index hier auf europäischer Ebene nach oben zieht. Also der Stoxx 600 mit einem Gewinnplus im zweiten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal 2025 von plus fast 24%. Er hat damit die Analystenerwartungen nun über 6% geschlagen. Das ist auch ein sehr, sehr gutes und ordentliches Niveau. Insgesamt haben 60% der Unternehmen die Ergebnisse übertroffen, also die Schätzungen der Analysten übertroffen. Auch die Umsätze sind gestiegen. Also das sieht alles sehr ordentlich aus. Und wie gesagt, die großen Treiber sind die Energie, die Grundstoffe, die Industrie und die Finanzwerte zusammen mit der Technologie. Ähnlich wie wir das eigentlich in Deutschland auch gesehen haben.
Es läuft also wirklich richtig gut und noch viel besser läuft es in den USA. Da schauen wir jetzt auch nochmal hin. Die Berichtssaison läuft dort einfach nur sensationell gut. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Kaum schlechte Zahlen, kaum negative Überraschungen. Oder gibt es doch irgendein Haar in der Suppe?
Ja, ich würde sagen wenig tatsächlich. Die Gewinne sind schon sehr beeindruckend gestiegen. Also um fast 52% im zweiten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Und das ist deshalb so bemerkenswert, Jessica, weil wir ja keine Rezession zuvor gesehen haben. Also wenn natürlich eine Rezession vorhanden war, die Unternehmen wenig Gewinne gemacht haben, dann ist es klar, dass man in den Aufstieg der Konjunktur dann auch wieder höhere Gewinne schreibt. Ohne Rezession kann ich mich in meinen über 30 Jahren, die ich dieses Thema jetzt hier verfolge, nicht erinnern, dass wir jemals ein solches Quartal gesehen haben. Und die Gewinne kommen eben vor allen Dingen aus der Energie. Das ist nicht so sehr überraschend. Hier liegen die Steigerungen bei 143% gegenüber dem Vorjahresquartal.
Wahnsinn.
Unglaublich, nicht wahr? Communication Services, das sind also vor allen Dingen die Streaming-Dienste, die Internetunternehmen etc. bei 115%, die Technologie bei knapp 75%. Also man sieht schon, dass sich hier richtig was getan hat an den Gewinnen. In Amerika im S&P 500 haben 85% der Unternehmen die Erwartungen übertroffen und das im Durchschnitt mit 8,4%. Also es ist schon eine wirklich beeindruckende Berichtssaison, die ja auch dann dazu geführt hat, Jessica, obwohl der Markt ja auch insgesamt über 10% im Plus liegt, dass wir insgesamt sogar billiger geworden sind in den Märkten, weil die Unternehmensgewinne eben stärker gestiegen sind als die Kurse.
Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Wie günstig oder teuer sind amerikanische Aktien aktuell eigentlich noch? Weil ja, wie du es gerade ja schon gesagt hast, die Unternehmen scheinbar mit ihren hohen Gewinnen in ihre Bewertungen hineinwachsen, wie das ja dann immer so schön heißt.
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben, also man muss immer beim Kurs-Gewinn-Verhältnis ein bisschen aufpassen, ob man über sozusagen das Aktuelle redet, was ja eigentlich alte Zeitung ist, denn dann reden wir über die Gewinne, die ja gerade berichtet worden sind. Viel interessanter ist ja, wenn man sich auch die Gewinnerwartungen für die nächsten Quartale anguckt. Hier haben wir im S&P 500 eine Erwartung, die nicht mehr ganz so hoch liegt, aber immer noch bei 30% Gewinnsteigerungen, wie gesagt, die Analysten dort erwartet. Und mal gucken, wie die Unternehmen denn dann diese Erwartungen wieder schlagen und übertreffen können. Das Ganze führt dann dazu, dass wir über ein Kursgewinnverhältnis sprechen, was knapp über 20 liegt. Also es ist nicht billig, auch nicht billig im historischen Vergleich, aber wir waren schon deutlich höher und wie gesagt, in diesem Jahr hat es sich doch relativ stark relativiert, dadurch, dass die Gewinne eben so unglaublich zugelegt haben.
Was macht das mit dem amerikanischen Wirtschaftswachstum, mit der Konjunktur und wie sieht's bei der Geldpolitik aus? Wir haben ja jede Menge Zahlen vom Arbeitsmarkt, von der Inflation gesehen. Wie ist die Lage da?
Ja, dieser Börsenboom, muss man ja schon fast sagen, führt natürlich dazu, dass sich diejenigen, die am Aktienmarkt engagiert sind, und das sind in den Vereinigten Staaten ja viel mehr Menschen, auch relativ gesehen viel mehr Menschen, als das in Deutschland oder in Europa der Fall sind, dass die reicher werden und dann auch konsumieren. Also das ist schon ein wichtiger Faktor, den wir erleben. Zum Zweiten ist dieser große Boom in der Künstlichen künstlichen Intelligenz, ein Boom der Investitionen. Also wir sehen noch nicht die Produktivitätsfortschritte, aber wir sehen eben die Investitionen, die die Volkswirtschaft insgesamt antreiben. Und insofern haben wir eine recht robuste Volkswirtschaft. Der Arbeitsmarkt hat zuletzt geschwächelt. Viele Unternehmen begründen Nichteinstellungen oder sogar Entlassungen eben auch mit der künstlichen Intelligenz. Hier muss man mal sehen, ob denn dann auch die Produktivitätsfortschritte so erzielt werden können, wie das erwartet wird. Aber das wird zumindest als Argument angeführt. Die amerikanische Notenbank ist da ein Stück weit in der Zwickmühle. Sie hat ja zwei Ziele, wie wir hier schon öfter diskutiert haben, Jessica, nämlich auf der einen Seite die Inflation. Die ist immer noch hoch, aber zuletzt, ja, zumindest mal auf gleichem Stand, eher sogar etwas gesunken. Auch der Arbeitsmarkt ist das zweite Ziel, war etwas schwächer, hatte ich ja schon gesagt. Und deswegen sind die Erwartungen an die amerikanische Notenbank ein ganzes Stück weit wieder zurückgelaufen. Man erwartet immer noch eine Zinserhöhung im September, aber die Wahrscheinlichkeiten werden heute, wie gesagt, deutlich weniger stark angenommen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Insofern wird die Fed, so wie Kevin Warsh das ja ausführlich kommentiert hat, datenabhängig entscheiden und keine Forward Guidance geben, also keine Vorausschau auf ihre Geldpolitik. Wir dürfen alle gespannt sein, wie denn dann im September entschieden werden wird.
Wie passt dazu, dass der Goldpreis sich jüngst erholt hat?
Ja, der Goldpreis hat offensichtlich einen Boden gefunden gehabt, hat jetzt zuerst mal wieder ins Positive gedreht. Von dort aus. Wir waren ja zuletzt wieder bei $4,400 pro Unze. Es liegt natürlich ein Stück weit auch am schwächeren Dollar. Mit den geringeren Erwartungen an die amerikanische Notenbank ist der Dollar dann etwas schwächer geworden. Aber es scheint auch so zu sein, dass der ganz große Druck zuerst mal nachgelassen hat. Es gab ja doch einige Verkäufer auf der Portfolio-Seite, die gesagt haben, ich sichere meine hohen Investitionen in Technologie mit Gold ab und die jetzt bei dem zwischenzeitlichen Dip dann tatsächlich auch Goldpositionen verkauft haben, um diesen Dip eben ein Stück weit auszugleichen. Das scheint sich ein Stück weit relativiert zu haben. Und die Notenbanken, die ja durchaus auch Gold verkauft haben, um ihre Währungen zu stabilisieren, beim Höhepunkt sozusagen des Golfkonfliktes, sind offensichtlich auch ein bisschen beruhigter. Zumindest gibt es im Moment keine nennenswerten Verkäufe von Gold der Notenbanken. Ganz im Gegenteil, sie scheinen doch eher wieder auf die Käuferseite gewechselt zu sein.
Also auch gute Nachrichten für Goldfans. Kommen wir nochmal zu meiner letzten Frage zu den Aktienmärkten. Wir haben super viele positive Nachrichten, egal ob diesseits oder jenseits des Atlantiks. All die Rekorde, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, kannst du es verstehen, dass der ein oder andere Anleger vielleicht auch ein bisschen Höhenangst bekommt und ihm das nicht mehr geheuer ist? Oder sagst du, komplette Entwarnung, entspannt euch, bleibt investiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also kurzfristig kann man natürlich nie Volatilitäten ausschließen. Das ist völlig logisch. Langfristig muss man investiert sein und auch bleiben. So, und jetzt ist die Frage natürlich, was mache ich denn dazwischen mit den Themen? Ich glaube, wir haben jetzt zuerst mal einen Dip ja gesehen und ihn einigermaßen überstanden, nachdem viele Unternehmen, die sich gerade mit Rechenzentren und Cloud Computing beschäftigen, sehr gut berichtet haben und vor allen Dingen ja auch gemeldet haben, dass ihre Rechenkapazitäten ausgelastet sind. Hier ist immer noch die Fragestellung, wie geht das denn weiter? Also hier macht die Börse auch ein wirkliches Fragezeichen an diese Entwicklung. Traut der nicht so ganz? Hat zuletzt ja durchaus etwas auf die Bremse getreten bei den KI-Infrastrukturunternehmen. Ist etwas stärker auf die Seite der Hyperscaler, also derjenigen, die Rechenzentren bauen und betreiben und selbst zur Software wieder gewechselt. Von daher ist Technik hier auch nicht Technik, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich würde nach wie vor diversifiziert in diese Märkte investieren. Man muss sicherlich auch den Iran-Konflikt weiterhin im Auge behalten. Er ist nicht gelöst, die Straße von Hormuz ist nach wie vor nicht frei befahrbar und damit könnte könnte der Ölpreis natürlich nochmal höher tendieren, nicht nur die Inflation antreiben und damit die Notenbanken auf den Plan rufen, sondern auch die Konjunktur schwächen, beziehungsweise hier für teure Energie für einzelne Industriebereiche sorgen. Und das Dritte, was man sich wirklich angucken muss, sind natürlich auch die Zinssätze. Also wir erleben auch bei den vor allen Dingen langlaufenden Zinsen hier Höchststände. Die Zehnjährigen in den Vereinigten Staaten scheinen sich doch jetzt deutlich über 4,50 festzulegen. Das war ja immer, haben wir lange diskutiert hier, Jessica, so eine Haltelinie für die amerikanische Administration auch, wo sie eigentlich nicht drüber kommen wollte, weil man ja so viele Schulden vor sich herschiebt. Ähnlich gilt es auch für Europa, also wenn man die Bundesanleihen als Benchmark nimmt, auch hier deutlich über 3,1, also 3,1% für Bundesanleihen, 10-jähriger Laufzeit. Und das sind schon Dinge, da muss man auch einen Blick drauf haben. Insofern, ja, die Gewinne laufen im Moment gut, die Aussichten sind auch okay, aber Störfeuer gerade von diesen Bereichen können immer wieder reinkommen. Und deswegen bleibe ich dabei, würde nicht voll investiert sein, würde das ein wenig mit Vorsicht im Moment noch genießen. Und würde vor allen Dingen diversifizieren und auch die Bereiche, die jetzt zuletzt vielleicht nicht die ganz großen Highflyer waren, mit im Portfolio berücksichtigen, einfach aus Risikogesichtspunkten.
Wunderbar, vielen Dank für diese Schlussworte. Wir bleiben auf jeden Fall dran und hören uns in den nächsten Perspektiven to go.
Sehr gerne, tschüss.